Wie ihr wisst, sind wir in der Serie Vater Unser, nicht? Und wer weiß denn, nachdem ich schon so lange nicht mehr da, wirklich, ihr habt ja auch gesagt, ihr habt Entzugserscheinungen, also dann fragen wir mal nach, bis zu welcher Bitte sind wir denn gekommen?
Vergib uns unsere Schuld.
Richtig, und vergib uns unsere Schuld, genau. Das heißt, die nächste Bitte wäre eigentlich klar, dass ich hier weiterführe und deswegen machen wir das auch genau so. Aha, upsala, da habe ich jetzt den Titel geändert. Da steht wie. Was hat wie mit Vater Unser zu tun? Na ja, ganz einfach. Es sind genau zweimal das kleine Wörtchen wie im gesamten Vater Unser. Und wenn wir uns das einmal genauer anschauen, dann sehen wir, das erste Mal wie trifft ganz besonders Gott und sein Reich. Wie ihr seht, sein Reich gehört auch dazu die Erde, denn er ist der Schöpfer. Aber es steht auch ein zweites Wie und vergib uns unsere Schulden. Und ich habe das jetzt ganz besonders so deklariert, nicht so, wie wir es normalerweise gewohnt sind, sondern ich habe das nach dem Griechischen. Das heißt, im Griechischen steht, vergib uns unsere Schulden, Mehrzahl einmal, das erste Mal. Und außerdem, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Das heißt, die Zeit ist hier, weil wir sagen immer, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder? So ist eigentlich der normale Text. Das heißt, wir haben ja schon vergeben. Steht aber nicht da. Ne? Da steht da, vergeben haben. Wie wir auch unseren Schuldigern, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wir vergeben. Aber das steht eigentlich im Griechischen nicht dort, sondern es steht, wir haben schon vergeben. Wir haben schon vergeben. Nun, die Frage, die sich hier sozusagen stellt, bleiben wir mal bei dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Bleiben wir mal bei dem ersten Teil. Habt ihr euch schon mal überlegt, wie geschieht denn eigentlich der Wille Gottes im Himmel? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Nun, ich schon. Ich möchte euch jetzt teilhaben an den Überlegungen. Und dazu möchte ich bitten, dass jemand gleich dann dazu aufschlagt, Psalm 33,9. Und jemand anderer, wenn er so lieb ist, Offenbarung 14, Vers 16 und 19. Also, wie geschieht der Wille Gottes? Zunächst einmal sofort. Nun, wir hätten das auch gern, dass das immer gleich sofort ist. Ich sage was und die Dagmar soll es sofort machen. Die Dagmar sagt was und der Sascha soll es sofort machen. Also das passiert kaum. Sofort. Aber im Himmel passiert es tatsächlich sofort. Daher Psalm 33,9 bitte.
Denn wenn er spricht, dann geschieht es.
Wenn er gebietet, kurz und bündig. Er sagt was und es ist. Wenn er spricht, so steht es da. Da steht nicht drin, und jetzt brauchen wir ein bisschen Zeit, und es muss erst werden. Und naja, wenn wir nach der Evolution wären, dann braucht man Millionen Jahre. Ne? Bei Gott ist es anders. Der spricht und pfick, es ist da. Das ist einmal das Erste, was schon einmal grundsätzlich anders ist wie auf der Erde. Oder? Oder ist das nur für mich? Oder denke nur ich so? Jetzt kommt irgendwas und dann sagen, ja, das mach, du machst das jetzt. Der erste Gedanke ist, na was und wie und na Moment einmal, nicht? Das ist doch unser Gedanke, oder? Nein, nur ich. Ihr seid ja da besser. Okay, gut, genehmigt. Gehen wir zum nächsten Punkt. Vollständig. Ui, das ist etwas, wo wir überhaupt besonders gut drauf sind. Vollständig. Wir machen was und auf jeden Fall kommt irgendwer und sagt, da fehlt aber noch was. Und das könntest du besser machen. Und so schaut es schön aus. Und so weiter. Also, und jetzt möchte ich gerade, habe ich ganz bewusst Offenbarung hergenommen, weil dort passieren nämlich Dinge, die eigentlich uns nicht sehr angenehm sind. Also zum Beispiel Offenbarung 14,16 ist:
Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde abgeerntet.
Da steht kurz und bündig, es ist was geschehen und zack, es ist passiert. Vollständig. Es steht nicht da, und jetzt kommt noch einmal eine Ernte. Und jetzt machen wir dann noch einmal irgendetwas. Sondern es ist abgeerntet. Fertig. Und gerade bei der Ernte ist es ja so, Das kann zum Positiven und zum Negativen führen. Könnt ihr euch auf das Gleichnis erinnern, also ein bisschen auf die Aussage Jesu, wo die Jünger sozusagen sagen, wir hatten da das Unkraut da hineingegeben. Und dann sagen die Jünger, wir werden das Unkraut rausreißen. Und dann sagt Jesus, lasst das miteinander wachsen. Zur Zeit wird es nämlich dann abgeerntet, sowohl das Gute als auch das Böse. Vers 19. Auch gleich bitte.
Und der Engel setzte sein Winzermesser an die Erde und schnitt die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Zornes Gottes.
Also wir sehen hier, hier wird etwas abgeerntet, vollständig, wobei der Zorn Gottes dazu kommt. Oder bei mir steht Grimm, das ist dasselbe, der Grimm Gottes. Also es kommt tatsächlich zu einer Spaltung. Es wird das eine, mir fällt da so immer das Aschenputtel-Märchen ein. Wie geht es da mit den? Die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Kröpfchen, nicht? Also, und das ist hier auch genauso. Also, das ist das Zweite, was eigentlich mit dem Wie ist. Und die anderen habe ich jetzt nicht mehr, weil sonst wird es zu lang. Ich möchte nur sagen, was noch alles ist. Mit Freude geschieht alles. Mit Freude. In ständiger Bereitschaft. Mit Freude mache ich nicht immer alles. Vieles, aber nicht immer. In ständiger Bereitschaft, na, ich stehe nicht, weil er wird da, was kann ich jetzt machen, was kann ich jetzt machen? Auch nicht. Das ist anders im Himmel. Und das Nächste ist, und das ist ganz wesentlich, eindeutig aufgefasst und ausgeführt. Das heißt, da wird nicht mehr dann gesagt, na, wie hast du das gemeint? Na, so habe ich es aber nicht wollen. Und jetzt, wenn wir uns das, nur diese Dinge einmal anschauen, es sind ja nur 5 Dinge. Es gibt sicherlich mehr. Reicht einmal das. Wenn wir uns das so anschauen, dann können wir also sagen, so soll der Wille Gottes auch auf Erden sein. Da steht ja oben, wie auf Erden, oder? Wir haben gesagt, im Himmel ist das. So soll der Wille Gottes auch auf Erden sein. Naja, da kommt mir eine eindeutige Frage. Steht da. Ist es so? Ist es so? Nun,
ist er so,
der Wille Gottes. Okay. Entschuldige, ja, ich habe jetzt mit S gesagt, aber ich habe den Willen Gottes und das ist männlich. Okay, Wille Gottes. Ist er so, dieser Wille? Naja, die Schwierigkeit ist jetzt, wie kann ich das jetzt biblisch zeigen? Und da habe ich lang nachgedacht und dann ist mir der Galaterbrief eingefallen. Wer eine Bibel hat, kann schon bitte aufschlagen. Galaterbrief, Kapitel 5. Galaterbrief, Kapitel 5. Und da fangen wir mal mit dem Vers 13 an. Paulus erklärt uns hier, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Ihr seid zur Freiheit berufen worden. Und dieses Berufen, das hat im Griechischen eine besondere Bedeutung, nämlich Kaleo heißt dieses griechische Zeitwort, Kaleo, rufen. Und dieses Rufen Kaleo ist immer mit einer Person verbunden. Das heißt, ich rufe nicht den Hund oder die Katze, oder ich sage auch nicht zu Dagmar, geh, sei so lieb, hol mir den Hund herein, ruf mir den Hund herein oder pfeif ihn her. Der Hund ist keine Person. Ich kann aber sehr wohl sagen, Dagmar, sei so lieb, ruf deine Kinder her. Die Kinder sind Personen. Das heißt, dieses Rufen Kaleo bedeutet sozusagen, der Ruf oder die Freiheit bezieht sich nur auf Personen. Und damit der Paulus war ja ein gescheiter Typ, der hat gesagt, damit ja keine Verwechslung kommt, schreibe ich hinten noch Brüder. Schwestern sind auch dabei. Also sie dürfen. Sind auch berufen, sind auch gerufen. Gott hat zu ihnen auch gesagt, Kaleo, herbeirufen. Das heißt, das ist einmal das Erste. Das heißt, dieser Ruf zur Freiheit gilt für Personen. Was ist jetzt die Freiheit? Die Freiheit ist eigentlich, mich entscheiden zu dürfen. Wofür? Na, wovon haben wir vorher geredet? Vom Willen Gottes, oder? Das heißt, ich kann mich entscheiden, den Willen Gottes was? Zu tun oder nicht zu tun. Und deshalb sagt er, Wenn ihr aber schon zur Freiheit berufen seid, dann sollt ihr aber auch gescheite Entscheidungen treffen. Das heißt, wie kannst du aber gescheite Entscheidungen treffen, wenn du eigentlich das Wort Gottes nicht kennst, wenn du seinen Willen nicht kennst? Also muss ich mich sozusagen mit dem Wort Gottes beschäftigen, damit ich überhaupt seinen Willen in Erfahrung bringe. Und dann bin ich nur immer zur Freiheit berufen. Das heißt, dann kann ich mich nur immer entscheiden, ja oder nein. Und deswegen sagt der Paulus, so geht es dann weiter. Nun gebraucht aber nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Und dann sagt er dazu, ja, wie ist denn die Liebe? Du sollst deinen Nächsten lieben. Und da haben wir schon wieder das Wörtchen, wie dich selbst. Naja, und da sage ich euch gleich, egal was ich tue in Liebe, ich bin mir immer mehr wert wie jeder andere. Deswegen habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir ist es immer so, ich bin immer zuerst einmal dran. Egal was gesagt wird, ich überlege mal. Denn ich bin ja zur Freiheit berufen. Das heißt, das Erste, was ist, ich prüfe mir mal selber. Und dann kommt erst der Nächste dran. Das heißt, ich habe immer einen Mangel hier. Das Wie gilt für mich immer nur in bedingter Form. Aber trotzdem bin ich zur Freiheit da, nämlich auch zur Freiheit, die Liebe durchzuführen. Darum geht es eigentlich hier. Und jetzt muss der Paulus natürlich sagen, ich muss euch das ein bisschen mehr erklären, denn so allein versteht ihr es nicht. Also, wie schaut es dann weiter aus? Wenn ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Das heißt, er sagt, ich habe schon verstanden, da steht zwar, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, aber das gelingt dir nicht. Deswegen sagt er, wenn ihr einander beißt und fresst, dann wird es nicht gehen mit der Liebe wie dich selbst. Das ist nicht möglich. Daher, wie schaut es dann weiter aus? Wieso geht das? Legst du mir das ein bisschen näher her vielleicht, bitte? Das geht so schlecht. Danke. Ich sage aber, und jetzt sagt der Paulus, wie geht denn das, damit das nicht passiert? Wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Was heißt das? Das heißt, wenn ich sozusagen immer zuerst an mich denke, dann bin ich eigentlich im fleischlichen Denken drinnen. Und deswegen sagt er, wandelt im Geist, das heißt, prüfe jetzt erst einmal, was der Wille Gottes ist. Und wenn du diesen tust, dann kommst du eigentlich zu dem Fleisch nicht mehr. Dann tust du eigentlich dein eigenes Fleisch kreuzigen. Und sagen, nein, das ist nicht so viel wert. Dann bist du aber dort wie dich selbst. Das heißt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Denn, und jetzt erklärt er noch, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf. Der Geist aber gegen das Fleisch. Und dann sagt er noch, wieso? Na, die zwei sind entgegengesetzt einander. Das heißt, die passen nicht zusammen. Du, entweder Fleisch oder Geist. Du kannst sie nicht zusammenbringen. Du kannst dich entweder fürs Fleisch oder für den Geist entscheiden. Wieso? Na, du bist ja zur Freiheit berufen. Und wieso ist das entgegengesetzt? Weil damit ihr nicht tut, was ihr wollt, wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Denn die Gesetze waren eigentlich immer dazu da, zu zeigen, dass wir den Willen Gottes nicht erfüllen können. Deshalb ist eigentlich das Gesetz. Deshalb sagt auch der Paulus in einem Römerbrief, sagt er, das Gesetz ist nebeneingekommen. Das ist so, hat sich hineingeschlichen. Damit ihr wisst, dass das nicht möglich ist, den Willen Gottes zu tun. Aber wenn ihr durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Und wie sagt er jetzt weiter? Wenn wir also nicht unter Gesetz sind, dann müssen wir also sagen, was ist ein Gesetz? Gesetz sind die Werke des Fleisches. Die Werke des Fleisches. Und da zählt er eine ganze Listen auf. Und da muss ich sagen, von diesen Listen, die da hier sind, die meisten habe ich auch. Das meiste davon. Nicht alles. Zauberei zum Beispiel habe ich nicht. Aber die anderen kann ich nicht sagen, dass ich nichts habe. Viele von diesen Dingen habe ich auch. Und damit sehen wir schon, auf der einen Seite steht, wenn ihr durch den Geist geleitet werdet. Wenn ich aber Werke des Fleisches tue, wer leitet mich dann? Das Fleisch leitet mich, also ich. Und daher steht auch hier, Werke des Fleisches. Es steht hier Mehrzahl. Wir werden das noch brauchen dann später. Hier steht Mehrzahl. Das heißt, diese Werke des Fleisches sind immer in der Mehrzahl und Paulus sagt sogar, ich kann ja gar nicht alles aufzählen, weil dann steht dann und dergleichen. Er sagt, Es ist unmöglich, das Ganze zu beschreiben hier. Weil das ist so vielfältig, die Werke des Fleisches, dass jeder eigentlich seine eigenen Werke des Fleisches hat. Es könnte vielleicht jemand sagen, okay, alles das, was da steht, habe ich nicht. Habe ich alles nicht. Dann sagt der Paulus, okay, du hast es nicht. Dann denk nach, was noch unter dergleichen ist bei dir. Irgendwas ist sicherlich unter den Werken des Fleisches. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Also wenn ich das jetzt wörtlich so nehme, dann muss ich sagen, nachdem ich Werke des Fleisches auch tue, kann ich das Reich Gottes nicht erben. Pech gehabt. Eigentlich können wir schon aufhören, sinnlos. Am besten ist Murks und aus.
Aber du bist nicht unter dem Gesetz.
Ach so, aha. Ach, da sehe ich einen Kenner. Genau darum geht es, weil es geht, seid ihr nicht unter Gesetz. Wann? Wenn wir durch den Geist geleitet werden. Die Frage ist also jetzt, wie schaut denn das aus, wenn wir durch den Geist geleitet werden? Und der Galaterbrief macht genau dort weiter. Und hier möchte ich jetzt ausdrücklich betonen, wir haben zuerst gehabt Mehrzahl Werke des Fleisches. Jetzt steht aber eindeutig Einzahl. Es gibt nur eine Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes aber ist. Und da muss ich jetzt sagen, jetzt höre ich mit der Predigt auf, jetzt kommt wer anderer dran. Denn vor Jahren, als wir diese Stelle gemeinsam gelesen haben, hat die Dagmar eine Erkenntnis bekommen. Und diese Erkenntnis möchte sie euch jetzt auch mitteilen.
Das war so interessant, weil ich weiß, dass mir diese Erkenntnis nur daher geschenkt hat. Weil meistens muss ich immer lernen, weil ich ein bisschen zu kurz lese immer. Und der Sascha ist ein sehr genauer Mann, der dann immer sagt, na schau einmal, schau dieses Wort an oder schau jenes Wort an. Und da sage ich, ah ja, wirklich. Aber das war eine Gewalt. Also ihr wisst ja, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Also ein ganzer Komplex. Und auf einmal wird mir so groß, na Moment einmal, das ist ja eine richtige Bedeutung, hat diese Reihenfolge. Ich kann die nicht vertauschen. Und das hat mich wieder so für das Wort Gottes so entzündet. Ich sagte, ja, du bist so weise. Warum? Diese neun Dinge sind also Wesensmerkmale von Gott und Jesus Christus, hat sie dann auf der Erde sichtbar gelebt. Und er möchte, dass diese Wesensmerkmale auch wir sichtbar machen. Grundvoraussetzung, die Basis ist die Liebe. Nun, ich höre in der Welt immer, Liebe ist, wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, dann liebt man. Nun frage ich mich, wenn Jesus für uns gestorben ist in Gethsemane, wo er gerungen hat, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorbeigehen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, hat er da Schmetterlinge im Bauch gehabt? Sicher nicht. Und wenn Gott diesen ganzen Heilsplan gesehen hat, schon den Sündenfall, sind da Schmetterlinge im Bauch? Na, er hat sofort den Plan der Rettung gehabt. Also muss Liebe ganz etwas anderes sein. Liebe ist eine Willensentscheidung. Ich will das Beste für den anderen. Danke. Ja, das ist alles gekommen. Ist nicht von selber. Was will Gott? Er will das Beste für uns. Er möchte uns in seine Gemeinschaft ziehen. Hat ihn sehr viel gekostet. Was will er von uns als Liebe? Wir sollen ihn verherrlichen. Und wir sollen auch für unsere Nächsten auch das Beste wollen. Aber wie das so ist, es ist nicht immer alles so, ei, ei. Und ich mache alle Wünsche, erfülle ich dir. Dann liebe ich dich. Das macht der Herr nicht. Weil es steht drinnen, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und ich muss sagen, ich bin der lebende Beweis, auch er hat mich so gezüchtigt, dass ich einmal nicht gehen konnte. Ich glaube, die meisten, die mich nicht gekannt haben von früher, die werden sich das nicht vorstellen können. Aber ich will gar nicht gehen können. Ich habe immer mit einem Bett, sind wir da zu Konferenzen oder Bibelstunden oder so gefahren. Aber, und Gott hat mich dann wieder geheilt. Warum? Er wollte mir etwas aufzeigen. Du bist falsch. Du glaubst, du bist gläubig. Du liegst falsch, du gehorchst mir nicht, obwohl ich keine Ahnung davon hatte, weil ich habe mich als guten Christen gesehen. Aber wie ich dann mich wirklich tief mit dem Wort beschäftigt habe, nicht nur so oberflächlich, ah ja, jetzt lese ich das, Inhaltsangabe kann ich machen, ich sagte das, was da drinnen steht, sondern wirklich tiefgehend beschäftigt habe. Da hat mir dann der Herr die Erkenntnisse geschenkt und gesagt, Liebe, mit dir ist keine Liebe. Und da ist dann wirklich der Geist Gottes über mich gekommen und ich habe Verschiedenes dann begreifen können, bekennen können und auch dann verändern, mit seiner Hilfe verändern dürfen. Und wenn ich aber die Liebe Gottes bekomme, wenn mir das klar ist, er ist für meine Schuld gestorben und ich darf mit ihm einmal in der Ewigkeit Gemeinschaft haben, na, das ist doch logisch, dass ich dann Freude habe. Dann werde ich nicht sagen, naja, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, danke, und ich darf einmal die Ewigkeit. Das ist unglaubwürdig. Das muss aus meinen Augen, das muss aus meinem Körper strahlen, dass ich Freude habe. Wenn ich aber Freude habe, dann ist es klar, dass ich Friede im Herzen habe. Ich werde nicht anfangen zu streiten und zu diskutieren. Na, das hast du, na, das ist ein Blödsinn und so, wie du das sagst und so. Sondern dann habe ich den Frieden und auch wenn wir anderer Meinung sind, dann können wir in Ruhe diskutieren und abwägen, was das Beste dann für diese Sache ist. Wenn ich aber Frieden habe, dann habe ich auch Geduld für den anderen. Und da danke ich dir wirklich, das möchte ich mal öffentlich sagen, ich habe den Sascha jahrelang gequält mit der Frage, warum hat Gott das Böse geschaffen? Warum hat er diesen Luzifer geschaffen, wenn er eh gewusst hat, dass er sich gegen ihn stellt? Da hätte er doch dieses Böse nicht in die, auf die, überhaupt zum Tragen kommen müssen. Er hat mir das, glaube ich, zigmal erklärt, immer wieder kam es von Zeit zu Zeit. Und warum hat Gott das? Und er immer mit Geduld und Freundlichkeit mir immer wieder dasselbe erzählt, warum das notwendig sein musste.
Sodass ich,
das stimmt, das ist dann herausgekommen, und sodass ich das jetzt nicht nur, weil er es gesagt hat und mir erklärt hat, sondern es ist mir die Erkenntnis dann wirklich vom Herrn ins Herz gegeben, ja, das ist wirklich notwendig gewesen, um eben diese Ebenbildlichkeit mit dem Herrn dann zu bekommen, der ja alles in allem ist. Na, und wenn wir die Güte haben, dann ist es auch logisch, dass ich treu bin, auch wenn es mir manchmal nicht passt, dass ich nicht gleich davonrenne, wenn irgendwas gesagt wird, sondern dass man drüber nachdenkt. Und nach der Treue, das ist halt das Schwierigste, das hat uns der Herr Jesus vorgelebt, die Sanftmut, auch Dinge hinzunehmen, wenn sie wirklich gegen einen selber sind. Denn wenn ihr die Passionsgeschichte gelesen habt, da in der Karwoche, in allen Evangelien, so kann man nur staunen, wie Jesus wirklich vor Pilatus gestanden ist und vor seinen ganzen, den hohen Priestern und so weiter, wie er gehandelt hat. Und aus der Sanftmut entsteht dann die Enthaltsamkeit. Der Luther hat gesagt, Keuschheit. Das ist viel mehr, als der Luther gedacht hat. Enthaltsamkeit ist alle, überdeckt alle Bereiche. Denn wenn wir wirklich enthaltsam sein können, dann sind wir frei, wirklich, dann haben wir die Freiheit von allen Begierden, von allen Süchten, von allen Dingen, die uns binden und festhalten. Und dann können wir so sein wie Gott. Aber das wird auf Lebzeiten nie sein, nie so sein. Aber er will von uns, dass wir diese Wesensmerkmale zumindest im Ansatz, dass man das sehen kann. Und ich bin so dankbar, dass eigentlich unsere zweite Tochter, die also sehr skeptisch uns gegenüber im Glauben war, hat gesagt, immer redet sie dauernd von Jesus, frühmittags und abends, nur Jesus, Jesus, Jesus. Und dann streitet sie. Und da hat sie gesagt, das ist ja unglaubwürdig, wie ihr lebt. Und dann hat sie Jahre später einmal öffentlich in der Gemeinde gesagt, wisst ihr, ich habe immer gezweifelt an Gott. Das gibt es nicht, was die Eltern da aufgeführt haben und gesagt haben und was die alles gemacht haben. Was das ganze Haus war jeden Tag voll mit Leuten und so. Aber wie sich der Papa und die Mama verändert haben, da muss ein Gott geben. Die hätten sich von allein nie geändert. Und das war das Schönste, was wir sozusagen erlebt haben. Und darum möchte ich euch Mut machen. Auch wir sind verpflichtet in der Liebe, auch manchmal Unangenehmes zu sagen. Und seid nicht verletzt. Denn ich muss ehrlich sagen, mir hat vor 25 Jahren ein Bruder mal gesagt, Dagmar, du bist oberflächlich. Weil ich habe das gelesen, die Bibel, habe das so erzählt, als Inhaltsdatei, also als Inhaltsangabe. Und er hat gesagt, du bist ein oberflächlicher Mensch. Und ich habe getobt im Inneren und habe gesagt, das ist eine Frechheit, wie der mit mir redet. Und ich verstehe das nicht. Wie kommt der dazu? Aber dieser Bruder hat mich gern gehabt. Das habe ich gespürt, das habe ich gewusst. Und ich habe dann angefangen, warum sagt er das? Der ist ja nicht auf mich böse. Warum sagt er das? Und so hat er mich zum Tiefergehen des Wortes Gottes gebracht. Eigentlich durch eine Züchtigung.
Ihr seht, wozu eine Erkenntnis eigentlich führen kann. Und das gilt jetzt nicht nur für die Dagmar, sondern das kann jeder von uns erleben. Eine Erkenntnis, die dann weiterführend ist. Und das Wesentliche ist noch einmal der Unterschied: Werke des Fleisches Mehrzahl, Frucht des Geistes Einzahl. Das heißt, wir können nicht sagen, ich habe jetzt Treue. Weil ich, seitdem ich in der Ehe war, habe ich noch nie eine andere Frau gehabt, außer meiner eigenen. Also, das ist zwar schön, aber das bedeutet nicht Treue allein. Das heißt, das habe ich erfüllt. Aber was ist mit den anderen Dingen? Das heißt, die Gesamtheit ist eigentlich die Frucht des Geistes. Und darum geht es. Denn wenn ich die Gesamtheit erhalte, der Frucht des Geistes, gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Das heißt, gegen die Frucht des Geistes ist sie nicht gerichtet, das Gesetz. Nicht gegen die einzelnen Dinge. Gegen das Ganze. Und deshalb müssen wir uns jetzt da überlegen, aha, die Frucht des Geistes beginnt mit Liebe. Müssen wir uns überlegen, was ist denn Liebe? Ja, da haben wir wieder die Bibel eindeutig, ganz klar. 1. Korinther 13, kennt jeder. Das hohe Lied der Liebe. Na, und da fängt schon an, die Liebe ist langmütig. No. Ich weiß nicht, ob da nicht jeder sofort sagt, ich bin schon daneben. Gleich beim ersten bin ich schon daneben. Obwohl wir jetzt schon sehr, sehr gut miteinander auskommen und sonstiges. Aber dass ich sage, ich bin immer langmütig, hier und da geht nur immer der Sascha hoch. Also es ist noch immer nicht der Fall. Aber das geht ja weiter. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Also wir können da wiederum sagen, egal was wir hier sagen, wir kommen immer im Minus heraus. Es gibt eigentlich kein Plus hier. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Der heißt, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Schaut einmal in eure Bibeln hinein, ob dort überhaupt steht mit der Wahrheit. Sondern in vielen Bibeln steht, sie freut sich an der Wahrheit. Das ist leider eine falsche Übersetzung. Denn es heißt im Griechischen hier tatsächlich Synchairo. Syn ist immer ein mit, zusammen. Ein Zusammenfreuen, ein Miteinanderfreuen. Das heißt, sie freut sich mit der Wahrheit. Das heißt, wenn wir tatsächlich die Liebe ausführen, wenn wir wirklich die Liebe ausführen, dann freut sich jemand nämlich mit. Nämlich wer? Derjenige, der die Wahrheit ist. Und wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Das heißt, wir sind in der Freude eigentlich, sie freut sich mit, dabei sind wir nicht allein. Und das ist das Wunderbare an der Liebe, dass wir, wenn wir Freude haben, nie allein sind. Auch wenn ich ganz allein in einem Zimmer bin und ich Freude habe, dann habe ich immer jemanden, der sich mitfreut. sofern ich im Willen Gottes bin, also in der Liebe. Und deshalb sagt Paulus dann auch weiter, sagt er dann, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Nämlich wer? Die Liebe. Die Liebe vergeht niemals. Und dann sagt er, alles das, was weltlich ist, egal ob es Weissagungen sind, Sprachen, Erkenntnis, nämlich insofern Weissagung, Sprachen, Erkenntnis, alles das, was von einem Menschen ausgeht. Nicht die Weissagung Gottes, die vergeht nicht, sondern die geschieht. Aber das alles wird weggetan, das hört auf, das ist nicht mehr da. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Das heißt, er sagt, im Grunde genommen sind wir immer nur Stückwerk. Auch meine Erkenntnis, obwohl ich schon viele habe, auch die Dagmar jetzt, wie sie euch erzählt hat, wir haben viele Erkenntnisse, aber deswegen sind wir noch lange nicht fertig. Wir staunen jedes Mal aufs Neue, wenn wir mit der Bibel lesen und uns tiefer damit beschäftigen, was noch alles in der Bibel drinnen ist. Das heißt, alles das, was wir hier sozusagen in unserem irdischen Leben stückweise erkennen, das ist eben nur stückweise. Das ist noch nicht fertig. Und deswegen sagt dann der Paulus als nächstes, denn wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Das heißt also, irgendwann einmal werden wir wirklich vollkommene Liebe haben, vollkommene Gemeinschaft mit Gott und Jesus Christus. Und was ist hier die Schwierigkeit natürlich? Die Schwierigkeit ist zu erkennen, was ist denn das Vollkommene? Was ist denn das Vollkommene? Das ist eigentlich hier die Schwierigkeit, die hier ist. Nun, da hilft zunächst einmal hilft wieder das Griechische. Denn für Vollkommene steht dort Teleios. Und wer sich ein bisschen auskennt mit Griechisch, der weiß, Teleios kommt von Telos. Und Telos ist das Ziel, das Ende. Das Ziel, das Ende, das ist das Telos. Das heißt, wenn aber das Ziel oder das Ende kommt, da verstehen wir schon ein bisschen besser, oder? Wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Aber das ist nur ein Teil davon. Das ist also noch mehr hilft nicht das Griechische, sondern noch mehr hilft wie immer das Wort Gottes selber. Und daher schauen wir uns das einmal an. 1. Johannes. Geliebte, lasst uns einander lieben, also wir sind schon einmal wieder in der Liebe, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Das heißt, die Liebe erst befähigt dazu, dass wir Gott erkennen. Woher kommt aber die Liebe? Dort, wo die Liebe zu Hause ist. Die Liebe ist wo zu Hause? Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Das heißt, wer Gott nicht kennt, hat eigentlich die Liebe, die von Gott herkommt, nicht erkannt. Hat nichts mit der weltlichen Liebe zu tun. In der Welt reden jede Menge Leute von Liebe. Wenn du es ein bisschen genauer fragst, was ist Liebe? Ja, wenn der andere das für mich tut, dann ist das Liebe. Das ist aber es nicht. Sondern Gott ist Liebe. Und das Wesentliche hier ist wiederum, dass wir sehen, was ist also jetzt eigentlich das Vollkommene? Das Vollkommene, das Ziel, auf das wir hinsteuern, ist Gott selbst. Denn er ist die Liebe. Das heißt, wo kommen wir zur Vollendung und wo kommen wir zum Vollkommenen? Wann werden wir selbst vollkommen? Wenn wir bei Gott sind. Dort, wo Gott ist, dort ist das Vollkommene. Und deshalb hilft uns eigentlich hier unheimlich dieses Wort Gottes. Und Johannes erklärt das noch ein bisschen genauer. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden. Das heißt, sie ist sichtbar geworden. Wodurch? Dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Was sagt das wieder aus? Die Liebe erzeugt Leben. Was heißt es? Gott ist derjenige, der Leben schafft. Ich bin geboren worden, also ich lebe. Durch wen? Dadurch, dass mein Vater und meine Mutter mich geboren hat? Ja. Aber das ist nicht das Einzige, sondern Gott hat es gemacht, dass ich tatsächlich zur Welt gekommen bin. Er hat mich eigentlich initiiert und das geht für uns alle so. Jeder von uns ist von Gott geschaffen worden. Interessanterweise gilt das für jeden Menschen, egal ob er an Gott glaubt oder nicht. Völlig egal. Er ist durch Gott geschaffen worden. Das heißt, wenn wir aber leben möchten, müssen wir etwas mehr haben. Nämlich, wir müssen die Liebe Gottes, die er uns offenbart hat, die müssen wir auch akzeptieren. Wir müssen sie annehmen. Deswegen schreibt er weiter, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben. Das heißt, nicht wir haben Gott geliebt, merkst du das? Wir kennen das eigentlich gar nicht, wenn uns das Gott nicht gesagt hat. Sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat. Ich möchte nur einmal lesen. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat. Wofür? Als eine Sühnung für unsere Sünden. Er hat Jesus Christus zu uns geschickt, damit wir eigentlich umkehren können, unsere Schuld auf Christus legen können und dadurch vor Gott vollkommen sein können. Das ist eigentlich das Entscheidende hier. Und damit ist klar, wenn er jetzt gekommen ist als eine Sühnung für unsere Sünden, das heißt, ich muss bekennen, dass ich schuldig bin, damit ich überhaupt die Sühnung haben kann. Ohne Bekennen gibt es keine Sühnung. Und so sagt er aber jetzt noch weiter, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Und das ist ein anderer Text für und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Merkt ihr den Zusammenhang? Das heißt, im Vaterunser steht eigentlich nichts anderes drinnen, als das, was dann der Johannes ausführt. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Daher, ich muss meine Schulden bekennen, so wie ich auch die Schulden der anderen vergeben muss. Das ist eine Voraussetzung dafür. Und damit haben wir jetzt erklärt, was eigentlich Liebe ist. So wie Dagmar auch gesagt hat, das Beste für den anderen zu wollen. Gott hat für uns das Beste gemacht, nämlich, dass er seinen eigenen Sohn für uns ans Kreuz gehen hat lassen. Das war das Beste, was uns passieren konnte. Denn ohne dieses ans Kreuz gehen, hätte ich meine Schulden noch immer auf mir. Und so kann ich sie aber abgeben an Jesus Christus. Und damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen, wieder mit Galaterbrief. Denn der Galaterbrief ist ja noch nicht zu Ende gewesen, das war nur ein kleiner Einschub vom Vers 24. Die aber dem Christus Jesus angehören, das ist gleich der nächste Satz nach dieser Frucht des Geistes, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das heißt nicht wir, sondern durch Jesus Christus haben wir die Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns durch den Geist wandeln. Auch hier möchte ich darauf aufmerksam machen, nicht ich lebe. Steht es da, dass ich lebe? Sondern ich lebe durch den Geist. Merkt ihr das? Wir leben durch den Geist. Und deshalb sollen wir auch durch den Geist wandeln. Das heißt, ich kann den Wandel, so wie Gott sich ihn vorstellt, von mir selber gar nicht durchführen. Ich muss mich immer nach dem Willen Gottes, nach seiner Art und Weise, nach seinem Wirksamwerden richten. Das ist es eigentlich. So lasst uns durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Das ist das, was Menschen, das sind die Werke des Fleisches. Indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Das sind Werke des Fleisches. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Filter übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und das ist das Entscheidende hier. Dass wir hier eigentlich sehen, Paulus sagt, wir sind keine Supertypen. Merkst du das? Paulus sagt nicht, wenn ihr Jesus Christus habt, dann seid ihr die besten Supertypen, die es gibt. Sondern er sagt, auch wenn ihr Jesus Christus habt, das heißt, wenn ihr nach dem Geist macht alles, dann gibt es noch immer Fehltritte. Es gibt noch immer Möglichkeiten, umzufallen. Aber dann sagt er, so lasst euch ihr, die ihr geistlich, das heißt, ihr den Fehltritt nicht habt, lasst euch von diesem Geistlichen zurechtbringen, aber mit Sanftmut, im Geist der Sanftmut. Das heißt, im Geist der Frucht des Geistes, oder? Weil Sanftmut ist ein Teil davon. Okay, und wieder zurechtbringen. Und jetzt sagt er dann weiter, und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Er sagt, auch wenn du sozusagen der Geistliche bist, der diesen Fehltritt gerade nicht machst, dann heißt das nicht, dass du keinen Fehltritt hast, sondern gib Acht auf dich, dass nicht auch du selbst versucht wirst. Das ist Liebe, die Gott uns eigentlich zeigen möchte, wo er sagt, wie im Himmel, so auf Erden. Wir sind schuldig, wir haben auch vergeben, unseren Schuldigern. Und also wir können wirklich nur staunen über diese Weisheit Gottes, denn wenn wir jetzt zum Vater unser zurückgehen, dann sehen wir, die nächste Bitte, die wir eigentlich hier haben, heißt, und führe uns nicht in Versuchung. Dieses Wie führt eigentlich dazu, dass wir sehen, wir sollen achten, dass wir nicht in Versuchung geführt werden. Und das, meine Lieben, das machen wir das nächste Mal. Amen.